Europa-Lava, der Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel mit Holger, Carsten und Markus.
In Anlehnung an Peter Shaws Frage aus dem Tanzenden Teufel, was hat eine elektrische Bohrmaschine mit einer Puppe gemein, stellen wir heute die Frage, was vereint Mücke von der Burg Schreckenstein, August August aus dem Fluch des Rubins, Chris Markus aus der Geisterinsel oder Detlef Egge aus der TKKG-Folge Das Paket mit dem Totenkopf miteinander. All diese Rollen und noch viel, viel mehr wurden von Stefan Krischinski gesprochen. Über 130 Veröffentlichungen sind es zwischen 1972 und heute geworden. Dazu kommen diverse Einsätze im Bereich Synchronisation sowie der Sesamstraße. Wie es zu all dem kam und wie das damals und heute alles ablief, darüber wollen wir mit unserem heutigen Gast sprechen. Herzlich willkommen, Stefan Krischinski.
Ahoi! Seid ihr die drei Detektive?
Nein, aber das ist hier Europa-Lava, der Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel mit Holger.
Moin.
Carsten.
Hallo.
Und Markus.
Ha, ich wusste doch, wo ich euch suchen muss. Ich bin Stefan Krischinski.
Er hat uns gefunden.
Ja, ich habe euch gefunden.
Also bevor wir starten, noch ein ganz kurzer Nachtrag zur letzten Folge der Besprechung der Hani und Nani-Reihe. Wir wollten noch nachtragen, dass es die Serie als Nostalgiebox von Europa, natürlich als Download und noch als Stream gibt. Also die Serie wäre noch zu hören. Und damit würden wir uns dann Stefan zuwenden. Fangen wir einfach mal mit dem Einfachsten an oder sagen wir mal so, fangen wir mit dem Offensichtlichsten an. Stefan, kannst du bitte mal deinen Nachnamen buchstabieren?
Ja, das kann ich tun. Ich bin ein bisschen erkältet, das bitte ich mir nachzusehen. Ich bin genau wie viele andere gerade so angefallen worden. Aber meinen Nachnamen kann ich trotzdem noch buchstabieren. Der schreibt sich folgendermaßen. Chrzescinski.
Das ist dir bestimmt auch schon öfter unterlaufen, dass du das gefragt wurdest, oder?
Ja, das ist in der Tat wahr. Aber ja, ich habe da auch gar keinen, ich bin da auch sehr schmerzfrei, weil das kann man nicht wirklich, das, wenn man das hört, man kann das nicht schreiben. Und ganz ehrlich, es ist auch nicht so, wie man den in Polen, wo er ja herkommt, der Name sprechen würde. Aber insofern bin ich da also völlig, völlig entspannt. Bei meinem Vornamen ist es ein bisschen anders. Also Stefan mit PH, bitte, ne?
Ja. Ich weiß also, dass auf den Europa-Covers also meistens auch der Name falsch geschrieben war. Also teilweise ja wirklich ganz andere Namen auch.
Ja, aber wurde Stefan mit einem großen K, einem kleinen L, einem kleinen A, einem kleinen U und einem kleinen S geschrieben.
Mhm. Stimmt. Klaus Bauer, ja.
Genau.
Gut, starten wir mal mit den sozusagen ernst gemeinten Fragen. Das, was sich ja aufdrängt, ist, wie bist du überhaupt Sprecher geworden? Bist du entdeckt worden? Hast du dich irgendwo reingedrängelt? Wer kam auf die Idee?
Reingedrängelt, Unverschämtheit. Also, nein, also ich bin planmäßig entdeckt worden. Ich versuche schnell zu machen. Ich wohnte in einem gut bürgerlichen Reihenhaus und eine Wand weiter, buchstäblich, wohnte die Dame, die im Alsterstudio, die sehr älteren von uns erinnern sich möglicherweise, hier in Hamburg ein Studio, die Rohübersetzung für Bonanza schrieb, die auch wieder sehr viel älteren erinnern sich wahrscheinlich an diese legendäre Western-Serie. Und im ganzen Studio erging dann ein Rundruf, bitte bringt Kinder heran, wir brauchen Kindersprecher. Und da ich nun direkt nebenan wohnte, lag es auf der Hand, mich mal unter den Arm zu klemmen. Ich habe mir da noch ein paar Freunde und Schulfreunde und Nachbarn und Nachbarinnen auch unter den Arm geklemmt und bin dann eines Tages dann also richtig so da eingefallen. Im Alsterstudio, eben zu synchron arbeiten, wohlgemerkt, nicht Hörspiel. Und stand dann da auf einer sogenannten Erdbeerleiter, das ist so ein Hocker, also so ein Podest, damit man überhaupt ans Mikro kommt, wenn man 1,10 Meter ist. Und hab gesprochen und ich blieb übrig, sag ich mal so. Also nicht als Einziger, aber ich blieb halt übrig, einige nicht, andere ja dann auch. Und und dann habe ich nicht wieder aufgehört zu sprechen, bis ich einen sogenannten ordentlichen Beruf ergriffen habe. Und irgendwann habe ich dann wieder angefangen. Aber dazu später vielleicht.
Dazu hätte ich auch gleich eine Anschlussfrage. Sind da sind noch andere aus denen, die du damals dir unter den Arm geklemmt hast, wirklich Sprecher geworden oder blieb das bei einmaligen oder auch gar keinen Aufnahmen?
Also es wurden, also ja, gerade was Europa angeht, Entschuldigung, kamen dann noch ein paar Kinder aus der Nachbarschaft. Das waren Geschwister, ein etwas größerer Junge und eine Schwester, die mit mir in einer Klasse war. Ina und Christian Stoffer. Also Ina war mit mir in einer Klasse und Christian war ihr zwei Jahre größerer Bruder, älterer Bruder. Die waren auch dabei. Und die haben auch, also mit Christian, der hat dann später noch bei den drei kleinen Schweinchen mitgesprochen. Und es gibt ein Bild von Christian, Ina und mir und noch ein paar anderen Leuten, unter anderem Barbara Schipper und Fita Hai und Eckart Dux und Günther Jerschke und und Werner Bruns im Studio Hamburg im Synchronatelier, während wir dabei sind, die Sesamstraße zu synchronisieren.
Dabei fällt mir jetzt ein, weil du den Namen jetzt eben so nebenbei erwähnt hast, Werner Bruns. Ich kenne ihn aus unseren Gesprächen, aber vielleicht magst du zu dem Namen noch ein bisschen was sagen.
Also Werner Bruns war, der ist ja schon lange tot leider, ein großartiger Mensch, ein toller Schauspieler und war einer der Regisseure, die bei der Sesamstraße beim Synchron eben Dialogregie machten. Und wir kamen sehr gut aus miteinander und ich durfte immer in Drehpausen in seinem knallgrünen Porsche 911 sitzen und ein bisschen Auto spielen. Das war immer ganz toll. Und ich hab ihn als sehr feinen Menschen, großartigen Regisseur mit sehr viel Gefühl, sowohl für Text als auch für die Personen, die ihn sprechen sollen, in Erinnerung. Und das war ein großartiger Mensch, den habe ich also wirklich sehr, sehr gern gehabt.
Würdest du uns dein Geburtsjahr verraten, so zur Einordnung auch, wann du dann bei Bonanza zum ersten Mal gesprochen hast?
Ja, na klar, aber dann muss ich euch alle umbringen hinterher. Ja, doch, natürlich. Das ist ja, glaube ich, auch, wenn man das ein bisschen im Internet sich auskennt, dann kriegt man das ja auch raus. Was soll's? Ich bin 1963 geboren. Ich bin 3,5 Wochen jünger als Jens Sapacek.
Ungefähr. Und wann war Bonanza?
Na, Bonanza war ja in den 60er Jahren und auch Anfang der 70er noch. Und also ich bin dort also aufgeschlagen im Alsterstudio 1971 im Sommer irgendwann.
Oder alles früher. Klar. Okay.
Also da war ich eben, oder war es 70? Nein, das kann nicht sein. Doch. Naja, egal. Nee, 71.
Also 70, 71,
ja. Irgendwie so. Jedenfalls lange her.
Gab es denn irgendwie da eine Unterstützung in Form von Sprachunterricht oder irgendwie andere?
Nö, es gab Dialogregie und das war's. Ich habe also nicht irgendwie in meiner Freizeit dann irgendwelche Schauspiel- oder Sprechstunden genommen oder sowas. Und ich habe einfach mich hingestellt und gesprochen und der Rest musste die Regie ausbügeln. Also wo ich nun gerade von Werner Bruns gesprochen habe, noch eins dazu. Also an dem Tag, wo ich das erste Mal vor einem Mikro stand, also einem professionellen wohlgemerkt, saß hinten im Regieraum Ingeborg Grunewald, die Großartige, also vor der ich mich tief verbeuge, natürlich auch nicht mehr, das heißt natürlich, sie ist, glaube ich, irgendwie 2000 gestorben. Die deutsche Stimme von Katharine Hepburn zum Beispiel und Greta Garbo. Und die hatte zu der Zeit eben Dienst irgendwie und saß da an den Reglern oder zumindest am Mikro. Und die war auch diejenige, die mich da sozusagen rausgepickt hat.
Für weitere Aufgaben.
Für weitere Aufgaben. Ich wurde auch gleich verhaftet. Mhm. Eigentlich war das Ganze für einen tschechischen Kinderfilm. Aber da sie irgendwie noch einen Take hatten für eine, vielleicht kennt ihr sogar noch die Serie SS Charterboat mal gehört. Die lief auch, also 60er, 70er Jahre, war so eine Krimiserie aus Australien mit Ty Harden in der Hauptrolle. Und hatten sie noch einen Take, da sagte ein Junge einen Satz und da haben sie mich dann gleich also da ins Cowboyschen gesteckt und ich durfte dann auch gleich richtig ernsthaft synchronisieren. Das war ganz witzig.
Und das mündete dann irgendwann in der Folge ja auch dann ins Studio Hamburg und in die Sesamstraße, ne?
Richtig, genau. Das war der nächste Schritt. Erstmal von Synchron zu Synchron, also von Alster Studio ins Studio Hamburg. Und da war Sesamstraße also richtig heftig. Das waren 2-3 Jahre, eigentlich fast jede Woche, 2-3 Tage, sage ich mal so. Also es war richtig so, ja, richtig auf Schicht gehen. Also natürlich viel, es war großartig, war ein großer Spaß. Und das war so, als es dann vorbei war, das war auch so ein bisschen ein Abschied. Das war schade, aber ja, aber es war eine schöne Zeit. Ja, und dann bin ich irgendwann von Heike Dine Körting angerufen worden. So, irgendwann so Ende 71, Anfang 72.
Ich wollte gerade sagen, das muss um 72 gewesen sein. Genau. Und da kann ich zumindest insofern mit so ein bisschen beisteuern. Also die erste Aufnahme müsste eigentlich Daumestick gewesen sein.
Faxnummer.
Und der kam aber noch später. Da gab es, glaube ich, noch diese Kinderparty zwischendurch.
Diese Kinderparty, ja.
Diese Platte mit dem Geduldspiel obendrauf.
Ja, großartig, ja, ja. Toll.
Also da,
der Kindergeburtstag.
Europa exquisit, ja.
Ja, genau. 57. Also vielleicht nur als Hinweis für diejenigen, die es interessiert. Ich weiß, also dass bis vor kurzem bei YouTube noch ein Video verfügbar ist aus der Sesamstraße mit zwei Puppenfiguren und der Geschichte Meine Mutter ist die schönste Frau der ganzen Welt,
ja.
wo du, Stefan, diesen kleinen Jungen spielst, der seine Mutter sucht und immer allen erzählt, sie sei die schönste Frau der ganzen Welt und nun alle versuchen, sie zu finden. Und ja.
Ist das nicht eine wunderbare Geschichte?
Das ist eine sehr schöne Geschichte, finde ich, weil der Witz ist ja hier natürlich, dass die Mutter überhaupt nicht schön ist im objektiven Sinne, aber für den Jungen ist sie eben die schönste Mutter der Welt. Und an deiner Seite, was ich als absoluten Genuss empfinde, Friedrich Schütter als der führende Erwachsene, der jetzt versucht, dir zu helfen, sozusagen.
Ja, richtig. Ja, das war ein tolles Ensemble sowieso. Und Friedrich Schütter war in dem Sketch, sage ich mal, mein Vater. Das war schon, ja, das hatte schon Qualität so. Und ich durfte auch dabei sein.
Mhm. Wurden da nur Ensembleaufnahmen gemacht in dieser Synchro, Sesamstraße und Co.?
Ja, fast nur.
Okay.
Es war richtig, der Stall war immer voll und es war eine dementsprechende Stimmung. Wenn man Volker Lechtenbrink, Peter Kirchberger, Horst Stark, Lothar Grützner und noch ein paar andere Nasen und noch eine Kinder zusammen in ein Atelier steckt, dann ist da echt was los. Ja. Und das Großartige war, also und das ist die hohe Schule und das war echt ein hartes Training. Zwischen den Takes wurde natürlich geblödelt, dass die Schwarte krachte. Das war nur albern, nur. Es wurde nur gelacht. Also nicht jedes Mal, das verklärt sich ja so ein bisschen in der Rückschau, aber sehr viel. Aber auf 4 war alles wieder ruhig und alles war wieder also auf Anfang und lippensynchron und konzentriert, fast immer. Das musste sein, das ging auch, das war toll, das war ein tolles Training.
Okay, und ist dann war Europa dann dein erstes Hörspiel, also weg vom Lippensynchron hin zum Sprechen in der Kabine?
Genau, das war mein erstes Hörspiel, richtig. Also war auch lange mein einziges. Das ist so lange auch nicht, aber so 1-2 Jahre, sag ich mal. Mhm. Und das war sozusagen mein Einstieg in die Hörspielwelt.
Welche Label gab es denn daneben noch? Also auf Europa warst du dann ja so in den 70er Jahren.
Welche Label gab es noch? Rough Trade und nein, also es gab
ein sehr schön.
Es gab natürlich Fontana, ich habe viel gemacht für Teldec mit Konrad Halver und seinem Kumpel Richard Reismann. Wir haben legendäre Produktion, ich habe da an legendären Produktionen mitmachen dürfen. Das ist natürlich jetzt Fremdlabel-Talk hier. Das ist also, ich habe ja den kleinen Lord, habe ich ja zweimal gesprochen. Einmal für Teldec, einmal für Europa. Und Teldec war eben die Inszenierung von Konrad Halver und Richard Reismann. Und und wenn ihr mal, ganz kurz, ich bin auch gleich wieder zurück bei Europa, wenn ihr mal eine völlig durchgeknallte Produktion hören möchtet, die nicht von Europa ist, dann guckt mal irgendwo, ich glaube bei YouTube gibt es das, Loranga, Lollipop und Lauter Tiger. Das ist so völlig durchgeknallt und völlig far out. Das ist großartig. Und ich durfte dabei sein.
Uns vereint ja alle drei ein gewisser Hang zu Trash-Hörspielen. Von daher
großartig. Mit Joachim Wolf als mein Vater. Und das ist schon, es hat schon was. Mhm.
Okay. Ich denke mir auch, dass man so mit Konrad Halver als Regisseur, wenn der in der richtigen Stimmung war, also so ein bisschen habe ich ihn ja auch erlebt, denke ich, mit dem konnte man auch, glaube ich, viel Spaß haben und Unsinn
absolut
machen.
Absolut, ne? Ja, total. Das war anarchisch. Das war noch im alten Bunker hier in Hamburg in der Heusstraße. Heusweg. Heusweg, genau. Da stand dann auch noch das Schlagzeug von Udo Lindenberg in der Ecke rum und solche Sachen. Das war heiß.
Und so ein paar Produktionen dann auch noch mit Hans-Joachim Herwald und Michael Wechner, denke ich.
Das, ne? das war dann wieder, das war hier in Eimsbüttel auch, genau, in der Wrangelstraße. Das gibt es nicht mehr, das war das Starstudio, da in der alten Villa, da haben wir die ganzen Sachen gemacht, eben auch schöne Sachen, auch mit Helga Feddersen. Und die Sache, die mich im Prinzip also sehr viel mehr vereinnahmt hat, auch in der Länge her, als die drei Fragezeichen, als die Autos rückwärts fuhren von Henning Fenske.
Ja, bekannt.
Ja, das war Legende. Das Ding hat ja auch den Preis, den Schallplattenpreis bekommen, 76. Mann. Ein einziger Preis, was das angeht. Aber das hat natürlich auch viel mit der Qualität des Buchs zu tun von Henning Fenske und der ganzen Produktion, die immer noch großartig ist, da jedem empfohlen, der es nicht kennt. Es ist wirklich ein Aha-Erlebnis, auch heute noch.
Ja, das muss ich auch sagen. Also kein Europa-Hörspiel, aber wirklich ein, wie ich finde, unheimlich witzig unterhaltsam ist. Also
ich toppe dir hier so ein bisschen die sozusagen das Konzept und tut mir leid.
Es ist völlig in Ordnung.
Nichts. Da ergibt sich vielleicht eine Frage, hattest du dann, sage ich mal, Verträge auch oder also dass du vielleicht bei einem Label so und so viele Platten sprechen solltest
oder
über eine gewisse Zeit oder das ist ja alles sehr
sprunghaft. Clark Gable oder Grace Kelly oder so, weder noch. Nein, das waren ganz normale Künstlerverträge, die man dann abschloss pro Projekt, also pro Hörspiel. Und nein, da gab es nichts Besonderes.
Das heißt also, wenn du da warst, wusstest du auch mal ganz genau, also es geht jetzt um das Hörspiel XY und du sprichst die und die Rolle.
Ja, richtig. Und also ich habe das Skript halt vorher geschickt bekommen, eine Woche, anderthalb, zwei, je nachdem, wie es gerade passte. Und konnte das dann also in Ruhe einmal lesen oder zweimal und so war ich nicht völlig kalt, als ich dann mich dann hinkam. Ja, und das war's dann. Und dann haben wir das aufgenommen und schön.
Ja, da stellt sich für mich die Frage, also das, was ja auch mehrere berichtet haben, so bei Herkini den Körting, dass man praktisch für eine, ich sag mal, große Rolle kam und dann gesagt wurde, ach Mensch, wir brauchen hier noch einen Polizisten aus der dritten Reihe oder so, können Sie den nochmal mit einsprechen. Gab es das bei dir auch, dass das jetzt bei Europa oder so nochmal Rollen daneben gab, wo du gar nicht wusstest, wo das nachher landet oder so?
Ja, gab's. Ja, okay. Das ist auch ganz normal, wenn du dann da bist und dann gibt es noch einen dritten oder einen vierten Jungen irgendwo, der sagt, oh, oder hehehe, oder hallo, dann machst du es halt noch mit. Und du weißt dann auch nie, wozu das eigentlich gut war. Meistens, manchmal weiß man es auch, aber das ist normal. Das war jetzt nicht jedes Mal, das war noch immer nur wirklich nur so 5 Minuten, nochmal einmal was gesagt. Und dann war auch gut.
Nun muss ich dazu sagen, wir haben uns natürlich so ein bisschen auf dieses Gespräch vorbereitet. Und
nein!
Doch,
oh.
Man sollte es nicht glauben. Oh. Ich hatte hier eine Notiz von Holger, fand ich sehr schön irgendwie. Ich lese die Frage mal so vor, wie sie da steht. Bekam man die Buchungen per Telefon und wie wurden die Aufnahmetermine gefunden? Jetzt steht hier in Anführungsstrichen. Nein, Herr Herwald. Da schreibe ich am nächsten Tag Mathe und muss lernen. Gab es solche Situationen, dass es so mit dir ausverhandelt wurde oder wie lief sowas dann ab?
Nein, also zurück. Buchung oft per Telefon, richtig, wurde angerufen, weil E-Mail gab es noch nicht und Post wäre ein bisschen lahm gewesen. Es kam dann per Telefon ran und die Aufnahme, da wurde dann gesagt, wir nehmen auf so und so und so und ich sag mal so, ab wenn du 12 oder 13 bist, dann hast du meistens auch am Wochenende irgendwie nichts und sind nicht gerade Sommerferien, da hast du auch nichts anderes vor. Ja, dann machst du das ist kein Problem. Also für mich war es jedenfalls kein Problem. Ich kann mich nicht entsinnen, mal irgendwie groß in Verhandlungen eingetreten zu sein. Und notfalls, wenn man keine Zeit hatte, und das war jetzt nicht gerade eine Rolle, die man eh schon sprach, dann wurde halt ein anderer angerufen. Da gab es ja noch einen zweiten Sprecher in Hamburg, glaube ich. Der wurde dann genommen. Und so. Und Herr Herwald und hatte mit Mathe nichts zu tun, ist, also, aber ich verstehe schon, was dahinter steht. Verträge mit Eltern, nein. Auch kein Ferienjob. Ich wurde tatsächlich pro Sprecherjob, pro Hörspiel bezahlt. Oder pro Tag, sagen wir so. Und die Sache mit Sesamstraße, wo ich tatsächlich nachmittags über längere Zeit, eben 2-3 Jahre, im Studio Hamburg rumhing mit anderen Kindern, anstatt zu Hause ordentlich zu lernen. Da gab es eine Abmachung oder eine mündliche Abmachung mit der Schulleitung, die sagte, okay, Krischinski, kannst du machen, aber wenn wir hier sehen, dass es hier verrutscht, dann hört das auf. So. Mhm. Aber da es nicht verrutschte, hörte es auch nicht auf. Insofern ist alles gut.
Wie lange dauert, kann man das so sagen? Wie lange dauerten so diese Aufnahmen, wenn es so dazu kam, wahrscheinlich rollenabhängig, nicht? Oder?
Ja, das war rollenabhängig. Die meisten Hörspiele haben wir aufgenommen bei Gedehne am Wochenende. Das fing dann irgendwie am späten Vormittag an und hörte dann am Nachmittag auf. Zwischendurch gab es ein paar heiße Würstchen, zwischen Antiquitäten reingestopft, wunderbar, großartig, aus so einem von so einer Kochplatte und ein paar Brötchen und Softdrinks. Das war dann immer so, ich sag mal, ja, vom später Vormittag bis hellichter Nachmittag.
So, und da wart ihr dann alleine oder also wurde da schon geixt maßgeblich oder war das Ensemble?
Nein,
oder?
Es war meistens Ensemble, ja. Also es kam mir schon komisch vor, wenn ich die Leute, mit denen ich da zu tun hatte, im Skript nicht gesehen habe. Also das war für mich schon, also nicht merkwürdig, aber es war die Ausnahme. Die Kinder waren fast immer zusammen. Manchmal, daher ging es ein bisschen auseinander, wenn irgendwie Hamburger und Berliner und so, das war dann immer so, die konnten nicht immer gemeinsam zur gleichen Zeit. Aber für gewöhnlich saßen da mehr als 2 Leute am Tisch oder an den Tischen. Ich habe zum Beispiel leider habe ich sowas wie Horst Frank habe ich nicht gesehen, der ist leider, also mit hier diese Kung-Fu-Nummer, das habe ich wirklich ganz allein gemacht. Ab und zu, ja, saß da noch jemand, weiß ich nicht, aber jedenfalls Horst Frank, ja, oh cool, Horst Frank, aber hier von wegen. Der wurde dann wahrscheinlich so komplett so mal separiert.
Ich weiß, dass mich das, als ich das erste Mal von Konrad Halver hörte, dass das eben so geixt wurde, fand ich das irgendwie erschreckend. Also weil ich habe mir damals immer so vorgestellt, die sitzen da alle so an so einem runden Tisch um so ein Mikro rum. Mhm. Und ich weiß zum Beispiel auch, wir waren ja einmal bei Hans Page, Holger wird sich erinnern. Ja. Und der hatte auch erzählt, dass er also nie mit Hans Clarin zusammen im Studio war. Also diese ganzen Einleitungen, die man ja so als Hörer kennt. Manche Leute sagen, es gibt Gespenster und dann kommt ja Clarin und sagt, ja, du hast aber meine rostige Rasselkette nicht erwähnt und so. Das ist alles geixt worden. Das ist so ein bisschen
Erzähler werden fast immer geixt. Mhm. Das ist das Schicksal der Erzähler. Die werden eigentlich immer geixt, weil das so eine Sache für sich ist. Die macht man dann so en bloc und die interagieren ja auch nicht mit dem Ensemble für gewöhnlich.
Ich wollte gerade sagen, Huibu ist die rühmliche Ausnahme dafür.
Ja, aber das ist, finde ich, auch ganz nett. Das ist wirklich schön. Ich mag das ja ganz gern, wenn dann ab und zu so die Anführungsstrichen Realität reinleckt in den Erzähler. Aber normalerweise ist es so, dass der Erzähler halt so eine Welt für sich ist und auch einen Termin für sich hat. Das ist halt so, ja.
Haben denn die Erwachsenen bei euch so die, haben die euch unterstützt oder waren die eher...
Nein,
so
ein niemand! Bisschen
Also waren die ihr eine Hilfe oder haben die sich eher distanziert und waren genervt von den Kindern oder so? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also, wenn Unterstützung notwendig war, wurde sie gegeben, so wie ich das im Kopf habe. War meistens, ich sage das also nicht nur für mich, auch für die anderen Kinder, war das nicht notwendig. Das war meistens eine Sache zwischen der Regie und dem Kind. Wenn das gut funktioniert hat, dann musste kein anderer helfen, weil die Menschen, die da in der Regie saßen, waren, bis auf eine Ausnahme, die ich natürlich nicht nenne, total sozial kompetent und angenehm im Umgang und wussten auch, wie man mit Kindern umgeht. Insofern, also da kam die Hilfe her. Und ansonsten war das, aber die Atmosphäre zwischen den Erwachsenen und den Kindern war super. Das war Familie fast. Also, natürlich gab es da auch Leute, die sich ein bisschen so beiseite genommen haben und nicht weiter da mit der Menge gemein gemacht haben, auch im Foyer, wenn sie mal eine Pause hatten und so. Aber für gewöhnlich war das alles eine bunte, fröhliche Angelegenheit.
Ich hätte mal eine Frage. Bei Europa, sprich in der Körting-Villa, wie man das auch immer nennen will, war das ja alles so ein bisschen familiärer. Gab es denn da auch richtig Takes wie in so einem professionellen Studio oder hat man einfach so lange geplappert, bis es dann gesessen hat oder war das gar nicht so wichtig, dass es wirklich sitzt oder kam es mehr auf die Zeit an? Wie kann man sich das vorstellen?
Zeit spielte keine Rolle.
Okay.
Es gab Takes, ich glaube, die waren gar nicht nummeriert, die Sachen bei Rakedine. Es wurde gesagt, wir machen mal bis dahin, Seite so und so Mitte. So, bis da. Mhm. Und dann machen wir erstmal wieder Pause. So. Und wenn das klappte, gut genug. Wenn es zwischendurch nicht mehr klappte, bis dahin gut war, auch in Ordnung. Wenn dann irgendwie weil es gerade gut lief, aus der Regie so durch die Scheibe, so das Signal kam, hey, mach mal weiter. Dann haben wir weitergemacht, bis einer gestolpert ist. So lief das. Mhm. Und also wie gesagt, Zeitdruck gab es eigentlich nie. Ich weiß nur, also zum Beispiel die drei kleinen Schweinchen, das war eine legendäre Produktion, eben auch mit Christian Stoffer. Und wer hat denn das dritte Schweinchen?
Peter Hegt.
Peter Hegt. Das war, wir haben früher ja auf Schnürsenkel aufgenommen, diese zwei Spur, diese großen Teller, ne, diese Telefunkenteile, die man ja in Dokumentation über Hakedin auch noch sieht, auf denen sie ja auch noch unterwegs ist. Normalerweise brauchte man für so eine Produktion ein solches Ding, einen so einen Teller, vielleicht anderthalb. Für eine dieser drei kleinen Schweinchen haben wir mal drei dieser Bandteller gebraucht, weil wir sowas von undiszipliniert und bescheuert waren. Ich glaube, ich wäre wahnsinnig geworden an Heike Dienes Stelle, aber die hat das sehr, sehr mit sehr viel Fröhlichkeit und guter Laune irgendwie weggestemmt. Sehr schön.
Das gäbe heute einen geilen Director's Cut, wenn man das alles zusammenhauen würde.
Und ja, absolut. Ja, so als Bonusmaterial, so eine CD mit den drei Schweinchen und dann so vier Bonus-CDs mit dem ganzen rausgeschnittenen Material.
Ob es das noch gibt oder also ob das diese Material, ich hätte es wahrscheinlich unter Absingen schmutziger Lieder verbrannt unter ihrer Stelle.
Also ich meine nur, sie hat sich, glaube ich, wenn ich das so höre, weil ich erinnere mich aus dem Bobcast, dass Andreas Fröhlich, glaube ich, auch berichtete, dass es da irgendwie so heiße Würstchen von der Kochplatte gab oder sowas.
Das war der Klassiker, heiße Würstchen. Also ich hatte ja nie das Privileg, mal mit ihr irgendwie ins Steakhouse zu gehen. Das kam dann erst später, da war ich schon nicht mehr dabei. Immerhin durfte ich die Gangschaltung ihres Wagens bedienen. Das war ein besonderes Erlebnis.
Das zieht sich, glaube ich, aber auch wie so ein roter Faden durch. Also ich erinnere mich aus unseren Gesprächen daran, dass du auch bei Susanne Beck irgendwie im Auto, hast du da auch geschaltet oder bist du
Nein,
da nur
mitgefahren? Nein, da habe ich nur gesessen und mich chauffieren lassen von Susanne Beck. Hast ich habe mich auch von Herrn Poch chauffieren lassen, zum Beispiel einmal. Das war nett. Ich wohnte auf dem Weg zu den Alster-Studios, die ja nun wirklich ganz weit draußen waren. Ich wohnte weit draußen, die waren ganz weit draußen. Und ab und zu kam dann mal, da gab es immer einen Taxifahrer vom Studio. Erst gab es einen Fahrer vom Studio und dann einen Taxifahrer. Meine Eltern hatten noch nie mal einen Führerschein, also insofern hatte ich da keine Chance. Und ab und zu, wenn irgendwie die Leute so drauf waren und auch nett genug und das passte, wurde ich dann auch mal von lieben Kolleginnen oder Kollegen abgeholt und mitgenommen. Wolf-Dieter Stubel zum Beispiel, der wohnte um die Ecke übrigens auch. Der hat mich da auch ein paar Mal mitgenommen. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Wolf-Dieter Stubel.
NDR-Legende.
NDR, ne? Mhm. Ja, der hat hier die Hitparade gemacht seinerzeit.
Ja.
Direkt vom Plattenteller. Dam, dagadam, 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 dagadam.
Alles richtig.
Ja, das waren noch Zeiten. Ja.
Bei welchen Produktionen war jetzt Susanne Beck dabei zum Beispiel? Also nicht bei Europa, sondern eben wo sonst?
Gute Frage.
Oder der Herr Poch?
Ich weiß, das waren Spielfilme. Aber
okay.
das war jetzt nicht Sesamstraße, weil als das Studio war ja nicht Sesamstraße, das waren halt Spielfilme oder Serien. Und ja, ich weiß es nicht mehr. Weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
Ja. Schönes noch mal, Zitat übrigens, nur eben das sei erwähnt, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Für die Interessierten ist es ein Zitat aus, das ist eine ganz nette Frage auch, welche Hörspiele du zum Beispiel selber gehört hast. Das ist ja, ein Zitat aus, jetzt muss ich direkt überlegen.
Raumschiff UX3 antworten.
Richtig. Entschuldigung. Ja, genau. Ja, natürlich. Ich bin wieder im Film. Irgendwie, Markus. Ja, es war ein Fauxpas. Das werde ich mir in den nächsten Monaten noch oft genug anhören dürfen. Das ist dieser übersetzende Computer, also die Stimme von Konrad Halver, der irgendwie sagt, ich weiß es nicht.
Gut, also ich habe nur davon gehört. Genau.
Ja, da wären wir zum Beispiel auch bei der nächsten Frage. Was hast du damals Hörspiele gehört und wenn ja, welche?
Ich habe damals Hörspiele gehört. Das war mein Lieblingshörspiel. Ich bin Science-Fiction-Fan immer gewesen und habe dann, wenn ich dann bei Heike Dino war und ich durfte mir dann aus der Schrankwand ein paar Exemplare von irgendwelchen zufällig dort stehenden Hörspielplatten raussuchen, habe ich mir meistens Science-Fiction-Sachen rausgesucht. Also Perry Rhodan, Perry Rhodan heißt er ja eigentlich. Und hier Gefahr für die Erde und
Raumschiff UX3
antwortet nicht.
Und, also über Gefahr für die Erde komme ich auch mal noch nicht so richtig weg, weil ich kannte das Hörspiel nicht als Kind. Ja. Und als ich das erste Mal gehört habe, das ist ja auch eine von diesen Windrose Dumont Time Hörspielen,
ja,
war ich total entsetzt, weil ich dachte, mein Gott, was für ein Unsinn ist denn das? Und ich merke also bei dir,
hey, das kann man, war total spannend. Nein, ich fand es als Achtjähriger, ich fand es toll. Ja, also das ist also, halt so, ja.
Ja, hast du denn Belegexemplare mit deinen eigenen Aufnahmen zugeschickt bekommen oder hast du die jemals überhaupt bekommen oder gehört?
Belegexemplare sind so ein Spezialthema. Ein sondergelagertes Sonderthema. Nein. Also ich habe sie, wenn die da rumstanden, habe ich sie genommen und durfte sie auch. Ich habe mir auch Ginger Baker's Air Force und Reden aus den 30er Jahren als Platten mitgenommen, weil ich so ein Geschichtsfreak bin. Und und wenn dann mal was von mir dabei war, habe ich das dann natürlich auch versucht, dann abzugreifen, einfach so, um das zu haben für mein Archiv. Ich habe das auch mal gehört, also gerade diese Kinderparty, diese mit dem Geduldsspiel. Aber ich habe die jetzt nicht planmäßig geschickt bekommen. Nein,
so. Ah, okay. Das, natürlich, das muss ich zumindest für einen Freund aus Berlin fragen. Hast du denn so von Europa irgendwie mal oder so Werbematerial mitbekommen oder sowas?
Ich durfte mal was mitnehmen und ich habe es leider nicht mehr, weil es hat irgendwie eine 20 Millionen Umlagerungen oder auch Umzüge nicht überstanden. Farbe nannte man damals Zyklam, eine zyklamfarbene Plastikuhr mit einem schwarzen Lautsprechergrill drauf, mit dem Europa-Label an der Seite, wo man, ich glaube, das war sogar ein FM-AM-Radio, was man sich wie eine Uhr umschnallen konnte. Natürlich total klobig, irgendwie war 10 Zentimeter hoch, keine Ahnung. So. Und die hatte ich. Das war toll. Aber die habe ich, das habe ich nicht mehr. Ich habe Gott sei Dank noch mein voriges Auge-Badetuch. Wunderschön. Und ich habe auch von einem guten Freund einen schreienden Wecker geschenkt bekommen, so unter der Hand. Aber das war es dann auch schon. Also ich habe da leider keine größeren Schätze mehr, was das angeht.
Dann hast du, also das würde an der Stelle, würde ich da mal fragen, das heißt, also jetzt nochmal zurückgekommen auf diese Frage, saß man zusammen, wurde man geixt? Für diese Rollen, mit denen dich ja viele verbinden, also August aus dem Fluch des Rubins und Chris Marcos mit diesem, wie ich, also ich fand das als Kind damals sehr gekonnt, diesen Akzent, der natürlich.
Ja, nein, der war super. Mhm.
Der war super. Der hat natürlich überhaupt nichts mit Griechenland zu tun.
Ja, ich war vorher 3 Wochen in Griechenland und habe mich viel unterhalten, auch mit den Menschen dort. Und,
so bereitet man sich vor, ja. Aber da hast du mit den dreien, also mit Andreas Jens
und da habe ich Robert De Niro getroffen und er sagte, Alter, wie machst du das? Sag ich, das ist Method Acting. Er sagte, Method Acting, cooler Begriff. Ich glaube, das mache ich auch.
Ja. Jetzt kriegen alle so einen leichten Eingriff, wie unsere Rotweinabende immer so aussehen. Ja. aber bei diesen Aufnahmen, Geisterinsel, Fluch des Rubins, warst du dann mit den drei Fragezeichen zusammen da?
Fluch des Rubins, ich glaube schon, das ist ja lange her. Ich glaube aber ja. Und hier feuriges Auge auf alle Fälle, ja. Da war ich tatsächlich, da waren alle da. Und alle drei waren da und der ganze Cast kam so nach und nach, schneite so rein. Natürlich, der Erzähler fehlte natürlich hier. Und ich war ja auch nicht die ganze Zeit da. Ich habe mein Part, der hört ja irgendwann auf. Ich fliege ja irgendwann nach London und bin dann weg.
Und recht abrupt, wie ich finde, in der Geschichte.
Das ist total merkwürdig. Das kam mir auch so vor. Ich dachte, okay, ich habe das Drehbuch gelesen. Und hab dann, okay, wo komme ich denn das nächste Mal vor? Und dann war ich einmal durch. Also kam das hintere Deckplatte. Dann bin ich wohl in London und dann bin ich wohl in London. Naja, also da war ich dann weg. Insofern habe ich auch nicht alle sehen können. Aber natürlich, was ich sehr schön fand, die drei Jungs, die drei Fragezeichen und Karin Lieneweg und Das war also sehr, sehr. Und Peter Kirchberger, den alten Recken, den ich ja nun also im Studio Hamburg fast täglich gesehen habe seinerzeit. Das war sehr schön.
Sehr schönes Erlebnis. Sind denn so in der Zeit, in der du jetzt, also ich sag mal klar, natürlich Europa-Podcast, aber so allgemein in der Zeit, sind denn da auch Freundschaften unter euch Kindern entstanden? Oder war das mehr so ein zufälliges Sehen im Studio, alles schön, man isst eine Knackwurst bei Heike Diene und geht dann wieder nach Hause? Oder hat sich daraus auch so ein dauerhafter Kontakt entwickelt?
Ich kann da nur für mich sprechen, aber ich glaube, ich bin da tatsächlich auf eine Art repräsentativ. Es waren schon freundschaftliche Bande, die man geknüpft hat. Aber es war nicht so, das wäre ja damals so gewesen, dass irgendwer wen anruft und sagt, hey, wollen wir spielen heute Nachmittag? Und das wäre ja so das gewesen. Das kam nicht vor. Also erstens sah man sich ja sowieso dauernd. Und zweitens wohnten wir auch alle ein bisschen verstreut in der Stadt. Und damals war man eben nicht so, also Peter Hilk wohnte irgendwo ganz im Westen, ich wohnte im Nordosten. Er war sowieso, ich meine, das versendet sich jetzt alles, 3 Jahre älter als ich. Er ist immer noch 3 Jahre älter als ich. Und er wird immer 3 Jahre älter als
ein
ich.
Ein Schelm.
Und Ich habe ihn vor 2 Jahren getroffen. Wir verstehen uns sehr, sehr gut. Wir hatten einen sehr schönen Abend zusammen. Und ich habe mich sehr gefreut, weil er wohnt ja mittlerweile ganz woanders. Also auf einem anderen Kontinent und ist also unglaublich gut in dem, was er tut. Und es hat nichts mit Sprechen zu tun. Und er ist ein super angenehmer Mensch. Und es war ein richtig schöner Abend. Aber also richtig so, um zurück zur Frage zu kommen, so richtig Freundschaften, wie so hat man sich so getroffen und mal zusammen Urlaub oder weiß der Teufel was, wüsste ich jetzt nicht, muss ich sagen. So. Es gab welche, die mochte man sehr gern. Und welche, die waren okay und hat man sich gefreut, mal zu sehen. Also, aber das war jetzt nicht so, dass man da jetzt dann so auch gleich, wenn man aus dem Studio war, sich gleich zum nächsten Eis verabredet hat.
Und wie war das so in der Schule irgendwie? War das da was Besonderes, dass du auf einmal, keine Ahnung, in der Sesamstraße oder in irgendwelchen Hörspielen zu hören warst?
Nein. Witzigerweise, also überhaupt nicht. Das könnte man ja vermuten. Natürlich wussten das ganz viele, aber es wurde nicht so ein großes Ding draus gemacht irgendwie. Es ist fast ein bisschen enttäuschend. Ich hätte ja. Nein, das ist weiß.
Es ist alles gut, Stefan.
Ja, im Nachhinein war das ein bisschen wenig, was da kam. Ich hätte mir da mehr erwartet. Nein, es war tatsächlich. Also Ich wurde ab und zu mal darauf angesprochen, aber es war jetzt nicht irgendwie so, oh, nee. Es ging nur einmal, ich weiß nicht warum, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ich war dann irgendwie einen Tag mal nicht da, weil ich im Studio war. Tatsächlich habe ich mir sozusagen frei nehmen dürfen. Und da ging das Gerücht, ich sei gestorben oder sowas. Autounfall oder weil ich sage,
der Paul McCartney, der Hörspielszene.
Ja, genau. Ja, das war mein Paul McCartney-Moment.
Er ist bestimmt ums Leben gekommen.
Wenn ich barfuß war und Golden Slumbers gepfiffen habe, vielleicht.
Er ist ums Leben gekommen, als er gerade bei Heike Körting oder Jürgen Poch wieder in die Gangschaltung gegriffen hat.
Oder über den Zebrastreifen ging.
Genau.
Ja. Hast du denn an die Zeit damals so...
Ich kann mir noch nichts erzählen. Erzähl, frag, was ist?
Hast du denn besondere Erinnerungen an die Zeit damals oder an die Leute, denen du so begegnet bist, jetzt vielleicht auch gar nicht mal Sprecherinnen und Sprecher, sondern Leute, die jetzt eher so also auf der anderen Seite des Mikrofons waren, klar, Hella von der Ostensacken, Beuermann, keine Ahnung. Also, oder hast du andere Erinnerungen, wo du sagst, Mensch, schöne Anekdote aus der damaligen Zeit?
Ich glaube, ja, natürlich. Ich kann hier ganz viele Sachen erzählen, wo ein wohliges Gefühl der Nostalgie mich umfängt, wenn ich sie erzähle. Und wenn ihr dann irgendwann anfängt zu schnarchen, dann weiß ich, ja, vielleicht ist es nur für mich interessant.
Dann bin ich mal wieder mit deiner Stimme eingeschlafen. Das soll schon vorgekommen sein.
Ja, da war ich auch, als ich das erste Mal hörte, war ich ein bisschen irritiert. Dachte ich mir, okay. Aber dann merkte ich, dass das irgendwie etwas Gutes ist und dachte mir, ja, fein, dann, wenn das denn so ist, dann ist das so. Ja, es gab ganz viele. Es gab zum Beispiel bei Studio Hamburg gab es einen großartigen Aufnahmeleiter, Peter Just, der ist jetzt vor, weiß ich, 2 Jahren gestorben. Der war super lieb. Das war so ein Fels in der Brandung. Der war immer gut gelaunt und immer nett. Und das war so ein toller Mensch. Mit dem war ich dann später auch auf Facebook befreundet und deswegen habe ich auch dann gehört, als er starb. Und das war wirklich ein ganz, ganz, ganz feiner Kerl. Dann gab es natürlich diese völlig schrägen Vögel in der Regie. Also ich sag mal hier Paula Lepper zum Beispiel. Das ist so richtig so eine Schauspielerin durch und durch. Ich weiß gar nicht mehr, wo sie herkam. Sie war schon irgendwie, ich war damals, weiß nicht, 9 und sie war 190 oder sowas. Also es hatte so ein bisschen das Golden Ear Setup, eine kleine Frau mit einer riesigen Handtasche und so einer Stimme. Und wenn wir dann zu albern waren, dann klang es über die Lautsprecher von hinten: Konzentration! Und alles war dann wieder für ehrfürchtig und hat dann weitergearbeitet, konzentriert und diszipliniert. Das war Paula Lepper. Werner Bruns habe ich schon gesagt. Ingeborg Grunewald, mit der ich ein fast freundschaftliches Verhältnis später dann hatte. Und die war auch diejenige, die mich nach Berlin und nach München nochmal geholt hat zu Synchronarbeiten. Und ja.
Darf ich nach einem Regisseur mal eben fragen, denn ich konnte als Kind nie glauben, dass es den gibt. Erinnerst du dich an Toyo Tanaka?
Nein.
Sehr gut.
Das klingt wie so Peter Müller auf Deutsch irgendwie.
Ja, genau.
Also auf Japanisch meine ich. Ja. Nee, keine Ahnung.
Nee. Also du hast, wenn das stimmt, was man im Netz findet und so weiter, dann habt ihr zusammen mal Der kleine Nick aufgenommen. Wenn du dich daran überhaupt erinnerst, was ich nicht
ja,
weiß.
Aber, ja,
und, aber ich habe den Namen auf irgendeiner Platte früher gehabt und habe immer gedacht, genau wie du sagst, das klingt wie ausgedacht und genauso habe ich das auch immer gesehen. Aber ich weiß inzwischen, also wenn das nicht eine komplett ausgedachte Identität ist, dann gab es den wirklich auf jeden Fall. Der ist nämlich ein japanischer Musiker, Schauspieler und Opernregisseur gewesen, aber ich kann nicht glauben, dass der in Hamburg in den 70ern Kinderhörspiele gemacht hat.
Also es mag sein, dass ich einigen Leuten jetzt furchtbar Unrecht tue, zum Beispiel auch Herrn Tanaka. keine Ahnung, es kann gut sein, da gibt es so ein paar Sachen, die sind so versumpft in meiner Erinnerung.
Logischerweise, ja.
Das ist ganz, ganz schwierig. Also wer noch besonders, vielleicht noch kurz zu erwähnen wäre, ist Michael Weckler, der großartige Vogel, der hier für Lass das Pinöckel, also als die auch das Rückwärts fuhren, in der Regie saß. Super, super Kerl, super angenehmer Charakter, auch Sprecher und Schauspieler. Ja. Und das war, der hat ja ganz viel gemacht bei den Fontana-Sachen.
Da saß er auch. Genau, viel endet pleite, ne? Geheimnis um und genau. So weiter. Hast du mit ihm zusammen gemacht, glaube ich.
Richtig, richtig.
Ich hatte jetzt immer noch auf eine Anekdote gehofft, die du mir mal erzählt hattest, nämlich, dass du am Anfang sozusagen diesen, ich nenne ihn jetzt mal technischen Helfer Andi, der von Heike Diener ins Studio gerufen wurde, wenn irgendwas nicht funktionierte, ja, am Anfang gar nicht zuordnen konntest. Vielleicht machst du das nochmal.
Ja, die Geschichte habe ich mal sozusagen auch kurz aufgeschrieben auf Facebook zu einer Zeit aus letztendlich traurigem Anlass. Das war nämlich zum Tod dieses großartigen Menschen, der, ich spoiler das, also gut, Andi, klar, man kann schon denken, wer das ist, wenn irgendwie die Mikrofone neu ausgerichtet werden mussten, weil neue, kleinere, größere, andere, mehr Sprecher, Sprecherinnen dazu kamen, dann griff Heike Diener hinten zum Telefon und rief Andi an. Und Andi stand dann 30 Sekunden später da, ein schüchterner Mann mit lockigen, langen, schulterlangen Haar, Lederhose und einem langarm T-Shirt, der dann total, und einer Metallbrille, der dann also freundlich lächelnd und hier und da auch mal lachend die Mikrofone einstellte und wieder ging. Und ich dachte, das machte für mich so ein bisschen den Eindruck, als würde der irgendwo in seiner Kammer liegen. Und wenn sie anruft, dann geht so ein rotes Licht an und dann geht er da hin und macht die Mikrofone richtig. Dass das der Chef von Janze war, das war mir überhaupt nicht bewusst. Also nicht sehr viel später wusste ich es dann. Aber ich dachte, das ist halt Andi. Der ist halt so das Faktotum, so wie eine Art technischer Hausmeister.
Ich wollte gerade sagen, das Helferlein.
Ja, ja.
So wie in den Frankenstein-Filmen, so Igor, bring das Gehirn. Oder
so irgendwie. Weit würde ich jetzt nicht gehen.
Aber letztendlich war er ja in Anführungszeichen das Gehirn, weil er war der Gründer und Chef des Ganzen, Professor Andreas Beuermann, für alle, die es jetzt noch nicht begriffen haben, wer dahinter steckt.
Genau, dankeschön. Ja, genau, der war das. Der hatte dann eine Treppe höher, das die größte Heimorgel der Welt, irgendwie eine vierstufige Yamaha Monster-Tastaturanlage, die dann auch im Museum für Kunst und Gewerbe irgendwie als Leihgabe mal stand oder noch steht, keine Ahnung.
Hast du ihn denn auch spielen hören? Hat er mal gespielt?
Ja, war das irgendwie? Ja, ich habe ihn auch mal spielen hören, aber das war nur so, er hat dann nur mal so ein bisschen rumgedübbelt. Mhm. Also das war, ich war da und durfte mal gucken und er hat mal ein bisschen gespielt und so. Das war, war jetzt nicht irgendwie nach dem Motto Toccata und Fuge, junger Mann, setzen Sie sich mal hin. So war das jetzt nicht.
Aber vielleicht schließt sich da eine Frage an. Du redest ja immer von dem Studio. Du bist Anfang der 70er sozusagen dazugekommen bei Europa. Hast du auch verschiedene Studioumzüge erlebt, wenn ich das richtig mitbekommen habe? Also das fing ja mal an in einer Wohnung mit dem Dr. Beuermann und die hast du aber nicht miterlebt, oder doch noch?
Na gut, wenn ich weiß nicht, wie du das mit, was du mit Wohnung, ich kenne zwei Studios. Mhm. Das eine, das war jetzt auch, konnte man es als Wohnung bezeichnen, technisch, aber das war, eigentlich ist es wie eine Villa mit Reihenhaus, also wenn man ein paar Villen zusammengeschoben hätte zum Reihenhaus. Mhm. Und eigentlich ist eine dieser Reihenhausvillen war halt der Ort, an dem das erste Studio war. Mhm. Das war also richtig so mit Holztreppe und hohen Decken und vielen Räumen und unglaublich. Und das war das, also in der Agnesstraße in Hamburg, also an der Alster. Mhm. Und dann ist ja Heike Diener irgendwann umgezogen an die Rotenbaumchaussee. Mhm. Die beiden Studios kenne ich auch. Davor weiß ich gar nicht, ob es da was gab.
Also ich erwähnte Wohnung, weil angefangen hat das ja wohl in den 60ern wohl tatsächlich in einer Wohnung. Ich weiß die Straße jetzt nicht auswendig, aber da gab es dann eben wohl ein Wohnzimmer, in dem einfach die Tonbandgeräte standen und in dem auch aufgenommen wurde.
Oha, das war eben eine Wohnung. So alt bin ich dann doch nicht, Junge.
Okay.
Hast du denn aus der Zeit, wo die Aufnahme, also ich sag mal so dieser große Hörspielboom, mag jetzt falsch sein, die Einschätzung, ich würde mal sagen, so in den 70er Jahren blühte ja also die Hörspielplatte, auch das Europa-Label geradezu auf. Hast du das irgendwie so mitbekommen, dass das so erfolgreich war oder war das halt was, was dir eben Spaß machte und Punkt?
Das Letztere.
Mhm.
Also ich habe ja auch Hörspiele gehört hier und dort. Ich war jetzt nicht so der totale Hörspiel-Oberfan, aber ich habe sie viel gehört. Gerade UX3 antwortet nicht. Und
davon.
Ja, und ich hatte auch den zweiten Teil von Huckleberry Finn.
Ach, guck. Da seid ihr schon zu zweit, passt ja.
Nein, ich hab das wirklich nicht mitbekommen. Ich hab halt das getan. Es ist etwas, das unglaublich viel Spaß gemacht hat und immer noch Spaß macht. Da kommen wir vielleicht noch zu, vielleicht auch nicht, wenn wir noch Zeit haben. Und dann war ja auch vorbei. Dann bin ich ja, habe ich einen ordentlichen Beruf angenommen in der Werbung. Und und das war dann erstmal für mich auf der Seite des Mikros eine lange Pause.
Wann war das ungefähr? Wann war so dein Abschied aus dieser,
ich sag mal, das war Anfang der 80er. Also ich habe, glaube ich, 85, das weiß ich aber nur, weil ich mal irgendwo geguckt habe, wann das erschienen ist. Ich wüsste es jetzt nicht mehr genau zu sagen. Ich glaube 85 oder so, das habe ich noch was gemacht. Aber da war ich schon in Lohn und Brot. Und und insofern hatte ich dann auch keine Zeit mehr, Dinge zu tun. Und ich bin dann in die Werbung gegangen als Texter und Konzeptioner und habe in dieser Eigenschaft auch Funkspots geschrieben und ich war da immer ganz froh, wenn ich, ja, und das ist, genau, kommt noch ein alter Recke dazu, den ich auch ja wirklich vermisse, Gottfried Kramer, den hatte ich dann auch als Werbesprecher sozusagen dann unter der Regie, das war ganz schön, haben wir uns dann, ich war zu der Zeit in Frankfurt, wir haben aber in Hamburg aufgenommen und haben uns da getroffen für so einen blöden 20-Sekünder, in dem ich ihn aus irgendwelchen Gründen 30 Sekunden Text geknallt hatte. Er war super sauer. Aber es war sehr schön, ihn wieder gesehen zu haben.
Ihr kanntet euch demnach auch
vom Gottfried Kramer und ich waren wirklich, das ging wirklich gut. Wir hatten immer sehr viel Spaß. Wir haben uns immer gegenseitig beflucht, wenn wir uns sahen. Aus keinem Grund, einfach so, weil es Spaß machte.
Wenn ich gewusst hätte, dass der kommt. Nein, das sind die dann wäre ich zu Hause geblieben. Auf die Gage hätte ich gern verzichtet.
Solche Sachen, das war sehr schön.
Wir hatten und das mit der Stimme von Gottfried Kramer, das kann ich mir ganz beeindruckend vorstellen. Ich fand ihn immer ganz grandios. Also.
Gottfried, eine Seele, wirklich.
Für alle, die das nicht zuordnen können, das ist Java Jim in 3 Fragezeichen und der Phantomsee.
Und in der Sesamstraße war er Oscar. Der Ur-Oscar.
Ja. Eine Stimme, die ein Haus zerlegen kann.
Ich habe mir ein Spinateis gemacht. Mit saurem Hering und Schokoladensauce.
Genau. Ja, und dann sozusagen das, was du auch schon angesprochen hattest, also dieser Bruch, du bist dann, sag ich mal so unfachmännisch formuliert, in die Werbung gegangen. Ja. Was machst du jetzt so inzwischen seitdem so?
Nein, es ist tatsächlich so, dass ab der Jahrtausendwende immer häufiger angesprochen wurde nach dem Motto, hey, willst nicht mal eine Gastrolle sprechen, hast nicht mal Lust da und da und da? Und ich habe eigentlich nie Nein gesagt. Das machte Spaß. Es wurde immer mehr. Es erreichte so eine kritische Masse. Dann kam diese Podcasterei und ich hatte die Idee, ich könnte doch das, was ich jetzt 30 Jahre auch schon getan hatte mittlerweile, nämlich in der Werbung Worte zusammenzustellen in der richtigen Reihenfolge, mit dem, was ich davor gemacht habe, nämlich sie zu sprechen, mal zusammenbringen. Und das habe ich dann getan mit der Hilfe von sehr begabten Leuten um mich, also mit mir, über mir, neben mir herum. So mache ich eigentlich seit 2019, 2020, das ging dann auch mit Corona so einher, das ist aber mehr so ein Zufall, mache ich Hörspiele im Podcast-Format. Ich spreche die und oder schreibe die und oder führe Regie für die. Und das ist meistens dann eben auch für schnöde Wirtschafterei, also für Lebensmittel, Einzelhandel oder Konsumgüter oder was auch immer, die also ein oder auch Lebensmittel, die ein Podcast, eine Podcast-Reihe haben, wo Figuren Abenteuer erleben, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. Und ein paar davon spreche ich, manchmal führe ich auch Regie und ich schreibe auch teilweise die Drehbücher. Manchmal mache ich auch alles drei. selten, manchmal zwei davon. Also eins von den dreien mache ich immer irgendwie. So. Und gerade jetzt vor kurzem, Ende letzten Jahres, ist mein erstes selbstgeschriebenes Album dazu gekommen. Und zwar also wirklich ein echtes Hörspiel für Lizzie Pony Dreams. Wirklich für junge Menschen, die Einhörner toll finden oder Ponys, die sich frisieren. Lizzie Pony Dreams ist so ein Franchise von Blue Ocean. Und Edel Kids hat da die Rechte gekauft, um Hörspiele draus zu machen. Und das tue ich jetzt. Also nicht nur das, ich schreibe halt Hörspiele, ich spreche für Hörspiele und ich führe ab und zu auch Regie. Und wenn mich einer meiner alten Kunden nochmal fragt, ob ich nicht eine Website schreiben könne, dann mache ich das auch noch.
Kann man dich irgendwo kontaktieren eigentlich, irgendwo, wenn man da was damit machen möchte oder dich kontaktieren möchte beruflich? Gibt es irgendwo eine Bühne oder eine Plattform wie LinkedIn oder sonst was?
Ich möchte bitte nicht angesprochen werden.
Verstehe.
Ja, natürlich, ich bin auf LinkedIn, ich bin auf Xing, ich bin auf Facebook, ich bin auf Insta.
Okay.
Ich habe nicht TikTok, das ist so ein bisschen, das will ich irgendwie nicht. Und aber Insta.
Die gängigen Plattformen halt.
Ich bin auch bei Threads, ich bin auch bei Blue Sky, ich bin auch bei Mastodon. Und ich habe auch noch einen Tumblr-Account, der ist aber komatös. Also da gucke ich nicht mehr drauf eigentlich. Dummerweise, obwohl es interessant ist. Mit jemand. Naja, aber das ist auch was ganz anderes. Ja. Und was ich noch sagen wollte, natürlich habe ich auch für andere Leute Hörspiele gesprochen, gerade in letzter Zeit. Also für Contendo oder für Dreamland oder auch für Lindenblatt. Schöne Sachen, Stefan Lindner und Christoph Piasecki und Thomas Birker und Patrick Holtheuer. Die neuen jungen Wilden, mehr oder weniger jung, mehr oder weniger wild, aber jedenfalls neu für mich, also vergleichsweise. Und das ist auch mal ziemlich schön. Vor allem neulich habe ich tatsächlich Heidi Schaffrath nochmal gesehen. Die ging gerade raus, als ich reinging sozusagen aus dem Studio. Und das war schon irre. Also die habe ich seit 40 Jahren nicht gesehen. Das war unglaublich.
Und nicht zu vergessen, ich erinnere mich da als du den Termin an der Mundsburg hattest. Vielleicht magst du das einfach nochmal erzählen. An der Mundsburg,
ja.
Erzähl
da
das nochmal.
Da war ich auch zu Hörspielen und für Dreamland. Und wusste ich das vorher schon? Keine Ahnung. Jedenfalls, ich kam da hin und auch vor mir kam eben auch so eine Legende, ein mystisches Wesen, wenn man Markus fragt. Reinhild Schneider, die ewig Jugendliche, wirklich, sie ist mittlerweile über 29, aber immer noch echt, hat was dieses Mädchenhafte, das umspielt sie immer noch und diese Stimme ist immer noch toll und ich habe sie auch von Markus gegrüßt und sollte dann auch zurückgrüßen und das war, ja, ja, richtig,
Das war, aber es muss doch auch, wenn du das so erzählst, also jetzt so von den verschiedenen Labels dann noch angefragt. Ich meine, das ist ja letzten Endes, wenn auch ein spätes, aber letzten Endes ist ja doch ein Kompliment an deine Zeit, an deine Leistung, an deine Präsenz so in den 70er Jahren, so jetzt ganz grob 70er, Anfang 80er Jahren.
Ich war unvorsichtig. Ich habe Markus ja noch so eine Anekdote versprochen, so Bonusmaterial. Das ist etwas, was mich sehr bewegt hat, 2019, als ich eben bei Heike Diene das feurige Auge eben gesprochen habe, nochmal den August. Mhm. Ich hatte von meiner Schwester, die ein großer Andreas Fröhlich-Fan ist, die in die Order bekommen, doch gefälligst ein Autogramm von ihm mitzubringen, weil sie ist so ein Hörbuch-Fan. Und Andreas macht ja sehr großartige Hörbücher auch. Und ich saß da also und er kam da reingeschneit. Es war schon so auf dem Weg irgendwie zum Ende des Tages. Und ich dachte, ach cool, da ist er ja nochmal. Und knallte mir jetzt sein Skript vor die Nase und sagte, kannst du es bitte mal unterschreiben? Andreas Fröhlich wollte ein Autogramm von mir haben. Und das hat mich so aus der Kurve getragen. Ich habe das also im Trance unterschrieben, dumm gegrinst, ihn also verabschiedet und hinterher fiel mir ein, Mist, du wolltest doch eigentlich von ihm eins haben. Das hat dann gut geklappt. Aber so ist das manchmal, ja.
Sehr ja, schön. Dann wären wir so mit unseren Skriptfragen oder notierten Fragen, denke ich mal, kann man sagen, auch ziemlich durch. Gibt es noch sowas, was du vermisst hast, was du noch loswerden willst oder möchtest du noch jemanden grüßen?
Nein, vielen Dank. Ich fühle mich auch dementsprechend ausgequetscht. Ich bin ganz froh, dass meine Stimme halbwegs mitgemacht hat. Das war, glaube ich, heute auch der erste Tag, an dem das ging, innerhalb der letzten anderthalb Wochen. Da haben wir den richtigen Tag ausgesucht. Ja, und bedanke mich für euer Interesse, was ich nur über gewisse Strecken nachvollziehen kann. Aber es freut mich sehr.
Wir haben es zu danken.
Ja. Ja, vielen Dank an dich, Stefan, also dass du dich da dem Verhör gestellt hast. Und ja, ich denke, nimm die Nerdigkeit mal als Kompliment, denn das habe ich auch so als Rückmeldung oft bekommen zum Podcast. Das ist schon ganz schön nerdig, was ihr da macht.
Ja, ich finde das toll. Ich habe die alle wirklich gehört, muss ich sagen. Ich habe die wirklich gehört. Und ich
Mainstream kann jeder.
Also. Und ich habe das auch gern gehört, weil gut, nun bin ich auch mit dem Thema gut vertraut. Insofern verstehe ich dann auch so die Dinge, die da gesagt werden. Aber unabhängig davon ist das eine sehr angenehme Runde, die ihr da habt. Und wenn ich jetzt nicht mehr da bin, dann kann es weitergehen.
Ja, und das war auch eine schöne Überleitung zum Schlusswort. Denn natürlich wird es weitergehen mit dem Podcast hier. Das nächste, was wir uns vornehmen werden, ist die Serie Fünf Freunde von Enid Blyton. Holger hat sich da schon richtig reingefuchst. Ich denke, das könnte sehr interessant werden und auch sehr unterhaltsam. Und ja, für heute verabschieden wir uns und wir hören uns dann wieder Ende März mit den fünf Freunden. Macht's gut und ja, wir hören uns.
Tschüss.
Danke, wir hören uns.
Und da draußen.
Tschüss.
War mir ein großes Vergnügen. Tschüss.
Ciao.